Liebe Gemeinde, für heute ist als Predigttext die Geschichte vom Zöllner Zachäus vorgesehen. Die war aber auch schon Predigttext für die Kirchweih in diesem Jahr. Am 28. Juni habe ich über Zachäus gepredigt. Deshalb werde ich stattdessen den Psalm der Woche auslegen, den Psalm 146, den wir bereits gemeinsam gebetet haben. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ihr könnt ihn gern aufschlagen oder aufgeschlagen lassen und mitverfolgen, wenn ihr möchtet, während ich darüber predige. Leider ist von der Textgestaltung ein Unterschied zur Bibel drin in unserem Gesangbuch. Das Wort Herr steht da nicht in Großbuchstaben, obwohl Yahweh gemeint ist. Also das ist im Gesangbuch nicht korrekt. Nur, dass ihr das schon wisst, weil ich mich darauf auch beziehen werde. Vielleicht kennt ihr den Spruch, mit dem Alter kommt der Psalter. Diese Erkenntnis spiegelt wider, dass Christen in der Regel den Wert der Psalmen im Verlauf ihres Christseins immer mehr zu schätzen lernen. Deshalb werde ich anfangs allgemein etwas zu den Psalmen sagen und danach einige Verse des Psalmes 146 auslegen. Übrigens, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, der Psalm 146 kommt auch noch in zwei Liedern vor, die wir heute singen werden, 302 und 303. Dieser Psalm, das Gotteslob und der Dank an Gott, begleitet uns also durch den ganzen Gottesdienst in besonderer Weise. Zuerst also ganz allgemein, das Wort Psalm ist griechisch und kommt von dem Wort Zupfen eines Saiteninstrumentes. Deshalb meint das Wort der Psalter ursprünglich ein Saiteninstrument, ein Zupfinstrument. Inzwischen wird das Wort Psalter jedoch auch sehr häufig benutzt als eine Bezeichnung für die Sammlung der 150 Psalmen im Alten Testament. Psalmen sind Lieder oder Gebete und sie sind nicht auf den Psalter, auf dieses Buch im Alten Testament beschränkt. Im NT werden zum Beispiel das Magnificat der Maria, aber auch das Loblied des Zachäus und das des Simeon zu den Psalmen gerechnet. Weil sie alle mit Halleluja anfangen, werden die Psalmen 146 bis 150 auch Hallel-Psalmen bezeichnet, die zum jüdischen Morgengebet zählen. Weiter. Jesus sagt den Emmaus-Jüngern nach seiner Auferstehung in Lukas 24, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Weil die Psalmen auch von Jesus reden, wie er selber sagt, hat die Kirche das unterstrichen durch einen trinitarischen Lobpreis, der an jeden Psalm angeschlossen wird, nämlich, dass er sei dem Vater und dem Sohn, was wir in jedem Gottesdienst singen oder wenn wir sonst einmal den Psalm sprechen, auch das danach sprechen. Weiter. Kostbar sind die Psalmen für Juden und Christen auch deshalb, weil wir dort nicht nur die Taten der Väter im Glauben erfahren, sondern auch ihre Gefühle und ihre Taten in Bezug auf Gott. Warum es so gut ist, den Psalter zu beten, hat Johannes Calvin auf den Punkt gebracht. Er sagt, in den Psalmen hat man die einzigartige Gelegenheit, Gott mit Gottes Wort zu loben. Da kann man also sicher sein, dass man nicht fehltritt durch irgendwelche Gebete, die nicht angemessen sind. Schließlich ist der Psalter so beliebt, weil er ein umfassendes Themenspektrum unseres Lebens abbildet. Freud und Leid, Erfolg und Verlust, Verfolgung und Sieg. Weil diese Psalmen aber auch Gottes Handeln umfangreich beschreiben, hat Luther zum Beispiel den Psalter als eine kleine Bibel bezeichnet. Nun möchte ich einige Verse, nicht alle, einzeln auslegen. Vers 1, das Wort Halleluja. Eines der wenigen hebräischen Worte in der Bibel, neben zum Beispiel Amen und Hosianna, die unübersetzt stehen bleiben. Und es heißt einfach, lobt Yahweh. vier Gedanken zu dem einen Wort Halleluja. Erster Gedanke, die Aufforderung steht in der Mehrzahl. Hallelu heißt, ihr sollt loben. Die Gemeinschaft der Heiligen soll Yahweh loben. Wir werden einmal mehr daran erinnert, dass das gemeinsame Gottesdienstfeiern unentbehrlich ist für das Christsein. Das gemeinsame Singen zum Beispiel, das geht gar nicht über elektronische Konferenzen. Als das neu war im März, hat man das noch versucht einzeln. Und wer es versucht hatte, musste sich bald die Ohren zuhalten. Es geht nicht. Weil das Singen zu Gottes Ehre so wichtig ist, deswegen tun wir es oft im Gottesdienst. Und deswegen haben wir auch gesagt, lieber mit Mundschutz singen, als ohne Mundschutz nicht zu singen und zu verstummen. Ich habe im Urlaub im Sommer einen Gottesdienst miterlebt, wo die Gemeinde nicht singen durfte wegen Corona. Das ist ein herber geistlicher Einschnitt. Zweiter Gedanke zum Halleluja. Es geht um das Lob Gottes. Unter Lob versteht man die Anerkennung von Leistungen oder Verhaltensweisen durch sprachliche oder körpersprachliche Ausdrucksmittel. Ausdrücken heißt, es aus sich herauszulassen und nicht für sich zu behalten. Es ist also kein stilles Gebet, kein stummer Gesang. Lasst euch nicht beirren, wenn ihr selber der Meinung seid, dass ihr nicht gut singen könnt. Wenn es absolut nicht geht mit dem Singen, dann sprecht einen Psalm, aber laut. Egal ob gesungen oder gesprochen, Hauptsache es ist hörbar. Ich habe es den Kindern schon gesagt, aber das gilt für die Erwachsenen genauso. Es ist ein Riesenunterschied, wenn der Mann vergessen hat, die Möhren vom Markt mitzubringen, ob er seiner Frau in Gedanken Verzeihung sagt oder ob er es wirklich ausspricht. Davon hängt dann ab, ob das Mittagessen versalzen ist oder nicht. Genauso ist es mit Gott. Unsere Beichte und unser Lob soll raus aus uns und rein in Gottes Ohr. Ich habe es schon öfter gesagt, das ist nicht deswegen wichtig, damit Gott endlich weiß, wie es in uns aussieht, sondern das hat immer, Gott wünscht sich das unseretwegen, um unseretwillen, weil uns das gut tut, wenn wir laut Gott loben und ihn bitten. Denkt nur an euren Chef auf Arbeit. Wenn ihr zu dem geht, um Urlaub nachzufragen, da sagt er das ja auch nicht nur in Gedanken und hofft, dass der Chef Gedanken lesen kann und dann euren Urlaub genehmigt, sondern da stellen wir das natürlich sicher, indem wir es klar sagen, von wann bis wann wir Urlaub haben, damit der Urlaub dann auch genehmigt werden kann. Außerdem, jedes hörbare Gotteslob ist ein Mini-Glaubensbekenntnis, wenn andere mich Gott loben hören. Dieser Glaubensbekenntnischarakter wird noch unterstrichen durch Vers 2, wo es heißt, ich will meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Dritter Gedanke zum Halleluja. Im weiteren Verlauf unseres Psalmes nennt der Psalmbeter Gründe, wieso wir Yahweh loben sollen, nämlich weil er uns Wohltaten erweist. Luthers Mitarbeiter Philipp Melanchthon sagte, Jesus Christus zu erkennen bedeutet, seine Wohltaten zu erkennen. Dass es alles andere als selbstverständlich ist, Gott die Ehre zu geben für seine Wohltaten, das haben wir im Evangelium von den 10 Aussätzigen gerade gehört. Nur einer gibt Gott die Ehre und lobt ihn für die Heilung. Lasst uns darum bemühen, dass wir zu den dankbaren 10% gehören, die Gott loben, statt zum Mainstream der 90% undankbarer Menschen. Vierter Gedanke zum Halleluja. Wir sollen Yahweh loben, nicht uns selbst. Deswegen achten wir in diesem geweihten Gebäude hier in der Nathanaelkirche darauf, dass kein Menschenlob erklingt, sondern nur Gotteslob. Es ist eine deutliche Tendenz in den Gemeinden über die ganze Kirchengeschichte hinweg. Je weniger Gott gelobt wird, desto lauter werden Menschen gelobt. Noch zu Vers 1. Zu einem anderen Aspekt, lobe den Herrn, meine Seele. Nicht nur mit dem Mund sollen wir Gott loben, meint Luther, sondern mit unserem ganzen Leben und Sein. Und das ist eben ausgedrückt mit dem Wort Seele. Ein Lippenbekenntnis gilt nicht. Und dann ist das auch noch eine Selbstaufforderung. Lobe den Herrn meine Seele. Da spricht ein Gläubiger mit sich selbst. Wieso ist denn das nötig? Weil selbst der Gläubige immer wieder Gefahr läuft, Gott zu vernachlässigen. Durch den Heiligen Geist sollen wir uns selber immer wieder auffordern, Gott zu loben, das wichtige Gotteslob auszusprechen und auszusingen. So wie man sich zum Beispiel auch immer wieder abends sagt in der Woche, ich muss jetzt ins Bett gehen, damit ich morgen zeitig wieder aufstehen kann und dann nicht völlig gerädert bin, sondern auf Arbeit im Vollbesitz meiner Kräfte bin. Diese Selbstaufforderung, Gott zu loben, ist auch deshalb nötig, weil folgende beide Sätze wahr sind. Ihr wisst, ich schätze den zweiten Hauptsatz zur Wärmelehre. Der erste Satz, wer nichts tut, wird nicht Christ. Und der zweite Satz, wer nichts tut, bleibt nicht Christ. Wenn wir nichts tun, werden wir von alleine nicht Christen. Wenn wir nichts tun, tut sich was, aber nichts Gutes. Wenn wir nichts tun, entfernen wir uns von Gott. Deshalb ist diese Selbstaufforderung immer wieder nötig, auch wenn wir im Verstand wissen, ja, ich möchte Gott loben, dann tu es auch, wenn du es weißt. Dazu dient diese Selbstaufforderung. Verse 3 und 4. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen, denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zu Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Hier geht es mal wieder um das erste Gebot. Auf wen ich mich am meisten verlasse, der ist mein Gott. Wenn ich mit Ernst Christ bin, dann setze ich nicht meine ganze Hoffnung auf die Diagnose des Arztes. Dann mache ich auch nicht von meinem Chef auf Arbeit mein Lebensglück abhängig, auch wenn der mich mobbt. Dann erwarte ich auch von Vorgesetzten in der Kirche nicht die Erweckung oder die Rettung der Kirche, denn sie sind alle fehlbare, schwache und in absehbarer Zeit sterbende Menschen. Wie wenig Kraft in einem Menschen steckt oder wie diese Kraft schwinden kann, konnte man zum Beispiel gut an Erich Mielke erkennen. Die Älteren werden wissen, worum es da geht. Eben noch der gefürchtete Stasi-Chef kam er zur Vernehmung als Taterkreis vor Gericht. Die Günstlinge nahmen alle Abstand, denn dieser Kreis, der konnte ihnen nun nicht mehr in gehobene Stellung verhelfen. Ganz im Gegenteil, er drohte, sie mit runterzuziehen. Auch die Wahl und Arbeit des Kirchenvorstandes und der Pfarrer steht unter dem Zeichen der Vergänglichkeit. Die Kirchenvorsteher dienen zusammen mit den Pfarrern in der Gemeinde, aber sie machen die Gemeinde nicht. Was sie allerdings tun können und auch sollen, dafür sorgen, dass Gott in der Gemeinde wirken kann. Und er will hauptsächlich wirken durch sein Wort, die Bibel, und durch die Sakramente. Deshalb ist es die Hauptaufgabe des Kirchenvorstandes, darauf zu achten, dass die Bibel unverfälscht und umfassend statt einseitig gepredigt wird und dass die Sakramente Taufe, Abendmahl und Beichte überhaupt gefeiert werden und dann auch noch so gefeiert werden, wie Jesus sie angeordnet und eingesetzt hat. Prüft den Kirchenvorstand und mich und meine Frau darin, ob wir das tun und unterstützen. Verse 5 und 6. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich. Der ist glücklich, der sich auf Jahwe verlässt, statt auf Menschen. Warum? Weil Jahwe allmächtig ist. Das wird hier dadurch beschrieben, dass er eben die Welt und alles gemacht hat. Und es ist gut, sich auf ihn zu verlassen, weil er ewig ist und ewig treu ist. Wer das Universum und oder die Universen machen kann, der kann auch etwas für mich tun. wenn er mich liebt. Und dass das Gott tut, das wissen wir, das sagt er uns. Die Allmacht Jahwes hat kein Verfallsdatum. Und außerdem, unser Vater im Himmel ist treu. Er ändert nicht seine Meinung oder nimmt seinen Bund zurück. Er bleibt dabei. Ich erinnere an die Predigt vor einigen Wochen zum Pharisäer und Zöllner. Ich sagte, dass in uns Menschen nichts ist, was der Liebe Gottes würdig ist. Dass in uns nichts Liebenswürdiges steckt. Das ist sehr hart für den verfluchten Stolz des Menschen. Und doch ist es zugleich die größte Gnadenzusage. Nämlich, solange ich lebe, kann ich es mir selber gar nicht mit Gott unwiderruflich verscherzen. Weil alles, was für meine Erlösung wichtig ist, eben nicht in mir liegt, sondern bei Gott liegt. Und da liegt es nicht nur gut, sondern dort bleibt es auch erhalten und geht nicht verloren. Mit jeder Sünde verletze ich Gott, ob ich das nun will oder nicht will, merke oder nicht merke. Und trotzdem bleibt Gottes Liebe zu mir ewig. Gott liebt mich weiterhin. Liebe Gemeinde, Luther ruft die Christen dazu auf, dass jeder Christ den Psalter als sein tägliches Gebetbüchlein nutzen solle. Im Psalm 146 werden wir zum Gotteslob direkt aufgefordert. Lasst uns das also tun, lobt Gott laut. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen. Lasst uns auch nun Gott loben mit dem Lied 302.